Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Algorithmen und künstliche Intelligenz begegnen uns ständig im Alltag. Zum Beispiel in den sozialen Medien oder wenn wir unser Smartphone mit dem Gesicht entsperren. Doch auch im Journalismus wird künstliche Intelligenz genutzt. Etwa für personalisierte Lesevorschläge, die automatische Veröffentlichung von Texten oder sogar computergenerierte Nachrichten. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich bin Mara Kasten und studiere im 6. Semester Medienwissenschaft. Heute spreche ich mit meinem Studiogast Christina Elmer über künstliche Intelligenz im Journalismus. Herzlich willkommen, Frau Elmer.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind stellvertretende Entwicklungschefin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und seit April die erste Teilnehmerin des Journalist-in-Residence-Programms im Forschungsverbund Cyber Valley. Ab dem Wintersemester werden Sie als W2-Professorin für digitalen Journalismus und Datenjournalismus an der TU Dortmund lehren und forschen. Vielen Dank, dass Sie heute da sind beim Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Frau Elmer, Sie haben Journalistik und Biologie in Dortmund studiert und nach Ihrem Volontariat beim WDR, unter anderem beim Spiegel, bei Spiegel Online, um genau zu sein, das Ressort Datenjournalismus aufgebaut. Mhm. Nun interessiert mich persönlich und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau macht man denn als Datenjournalistin?
Also man macht eigentlich gar nicht so viel anders als andere Journalisten auch. Also man recherchiert, man versucht, Themen herauszufinden und die möglichst umfassend und gut quasi rüberzubringen und aufzubereiten. Was man allerdings anders macht, ist, dass man in dieser Recherche als Quelle auch Datensätze nutzt. Das heißt, das können Daten sein aus Statistiken, das können aber auch Nutzungsdaten sein, das können crowdgesourcete Daten sein oder vielleicht auch mal ein Dokumentenleak, was des Weges kommt, wenn man Glück hat. So, dass man einfach sehr stark auch mit digitalen Informationen zu tun hat und die in der Recherche quasi berücksichtigen muss und dabei ganz viele neue Dinge rausfinden kann. Man braucht dafür so ein paar andere Methoden, als im Journalismus ansonsten verbreitet sind. Also eher auch mal mindestens Excel, wenn nicht sogar Programmiersprachen. Man kann aber dann am Ende auch ganz viele tolle Dinge aus diesen Recherchen machen. Also das hat mich immer total begeistert.
Haben Sie da vielleicht auch ein konkretes Beispiel?
Ja, ich glaube, dass das, was uns allen vor Augen ist, ist während der Pandemie tatsächlich die Berichterstattung zu der Entwicklung der Corona-Zahlen, der Inzidenzen, aber jetzt vielleicht auch der Impfquoten in der Bevölkerung. Das haben in den Redaktionen auch die Datenjournalismus-Teams gemacht und haben da dafür gesorgt, dass wir mit diesen Daten, die da sind, und das sind ja auch gar nicht so wahnsinnig viele manchmal oder nicht immer die, die man sich so wünscht. Manchmal werden sie dann wieder berichtigt oder sind doch nicht in dem Format irgendwie zu bekommen, wie man gerne damit arbeiten würde. Aber dass aus diesen Daten eben irgendwie ein Bild der Lage entsteht. Das ist eigentlich eine klassische Arbeit von Datenjournalisten im Aktuellen.
Ja, gerade durch die Digitalisierung werden jetzt ja viel mehr Daten erhoben als früher. Woher genau bekommt man denn dann diese Daten als Datenjournalist?
Also tatsächlich ganz viel über die offizielle Statistik auch. Also das, was das Statistische Bundesamt oder jetzt das Robert-Koch-Institut, was die veröffentlichen. Es gibt aber auch viele Daten aus der Wissenschaft, mit denen wir was anfangen können. Vielleicht auch mal von bestimmten Unternehmen, zum Beispiel Carsharing-Unternehmen, die dann zum Beispiel genutzt werden können, die Daten, um herauszufinden, in welchen Gebieten die ihre Standorte haben zum Beispiel und wo das angeboten wird und wo nicht. Also das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, um an Daten zu kommen. Je offizieller der Weg ist natürlich, desto mehr kann man sich dann auch tendenziell erstmal darauf verlassen, dass da auch ein Prozess dahinter steht und die Daten gut zu benutzen sind. Aber grundsätzlich kann es auch mal sein, dass wir crowdsourcen. Das heißt, wenn man merkt, für ein bestimmtes Thema gibt es überhaupt keinen Datensatz. Zum Beispiel, wem gehören eigentlich die Wohnungen und Häuser in einer Stadt? Sind das möglicherweise ganz, ganz große Unternehmen, denen irgendwie der halbe Wohnraum gehört? Oder sind das viele kleine Eigentümer, Eigentümerinnen? Das waren so Projekte, die eben auch datenjournalistisch dadurch umgesetzt werden konnten, dass dann gecrowdsourced wurde. Das heißt, man hat dann einfach mal die Leute gefragt in dieser Stadt, ob sie etwas zu diesem Datensatz beitragen können, indem sie sich quasi melden und dann ihren Datenpunkt sozusagen selber eingeben.
Sie haben auch schon von Datenleaks gesprochen. Wenn wir jetzt an Whistleblower denken, zum Beispiel den Fall WikiLeaks, da haben Sie beim Spiegel ja auch Dokumente ausgewertet und veröffentlicht. Jetzt Assange sitzt seit 2 Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Wie bewerten Sie als Datenjournalistin den Umgang mit Whistleblowern?
Ich finde das natürlich, also in dem Fall ganz besonders schwierig, wenn es eben um Themen geht, die für die Öffentlichkeit relevant sind und die ja einfach auch ans Tageslicht kommen müssen. Einfach damit die Öffentlichkeit sich ein Bild davon machen kann, wie eine Regierung und auch wie die Geheimdienste eines Landes tatsächlich agieren. Dann finde ich, ist das erstmal einer übergeordneten Sache unterzuordnen. So, und dann kann das möglicherweise nach dem Gesetz anders bewertet werden. Aber ich denke, hier ja, müssen wir uns schon immer auch fragen, wozu tragen denn diese Whistleblower bei? Und tun sie das auch aus, ja, einfach aus dem Grund heraus, dass sie für Gerechtigkeit sorgen wollen oder möchten, dass bestimmte Dinge einfach in der Öffentlichkeit diskutiert werden können. Und das muss uns allen natürlich am Herzen liegen. Und was Assange angeht, das ist ja auch einfach ein Fall, der sehr, sehr komplex ist. Also wo dann nochmal andere Anschuldigungen auch eine Rolle spielen. Man aber tatsächlich auch das Gefühl hat, da wird ganz viel so reingerührt, um da auch einen Case zu konstruieren. Also das finde ich, ja, ist tatsächlich ein schwieriger Fall.
Wenn wir jetzt an generell Herausforderungen denken, was ist da gerade im Datenjournalismus aktuell?
Also die Herausforderung zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie war tatsächlich für uns, dass naja, jeden Tag kommen ganz viele neue Daten zur Corona-Pandemie sozusagen raus und man muss immer wieder versuchen, daraus sinnvolle Formate zu machen, ohne dass man sie jeden Tag neu erfinden muss, weil sonst hätten wir natürlich tatsächlich nichts anderes tun können in den Redaktionen. Und da war es eine große Herausforderung, Prozesse aufzubauen, sodass die Daten quasi automatisiert, sobald sie veröffentlicht werden, dann auch übertragen, übersetzt werden in automatisierte Auswertungen. Zum Beispiel ist das so, dass auf spiegel.de so zwischen 20 und 25 Infografiken automatisch sich jeden Tag updaten, ohne dass das Team selber noch überhaupt irgendwas dafür tun müsste. Und solche Prozesse aufzusetzen, das ist tatsächlich eine Herausforderung, macht dann aber auch die Projekte sehr viel nachhaltiger. Und ansonsten ja, ist immer wieder natürlich der Kampf um offene Daten, bessere Daten, mehr Transparenz. Das ist einfach das, was unsere Datenjournalisten und Journalistinnen immer vorantreiben wollen. Ja.
Ja, gleich sprechen wir über das Journalist-in-Residence-Programm im Tübinger Cyber Valley und erklärbare maschinelle Intelligenz. Davor hören wir das Streichquartett in E-Moll, Opus 28. Dieses Stück namens Animo wurde von der KI-Software Ava komponiert. Willkommen zurück bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Wir haben gerade das Stück Animo gehört. Es wurde von einer künstlichen Intelligenz, also von einem Computer, produziert. Ich bin Mara Kasten und spreche heute mit Christina Elmer über künstliche Intelligenz im Journalismus. Das Cyber Valley in der Region Stuttgart-Tübingen ist der größte KI-Forschungsverbund in ganz Europa. Frau Elmer, Sie sind die erste Journalistin, die dort zum Thema KI geforscht hat. Können Sie uns kurz das Journalist-in-Residence-Programm erklären?
Ja, also ich bin ja im Moment sozusagen das Versuchskaninchen in diesem Pilotdurchlauf. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob dieses Programm immer so sein wird, wie es jetzt bei mir war, aber tatsächlich bin ich für 3 Monate beim Spiegel freigestellt. Also ich arbeite nicht journalistisch in dieser Zeit, sondern kann mich hier im Cyber Valley auch vor Ort tatsächlich mit diesen Themen, also mit tatsächlich der Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz, das ist so bei mir ein Schwerpunkt jetzt, befassen. Mit Forscherinnen und Forschern dazu sprechen, mit Studierenden auch in einem Seminar dazu arbeiten und kann einfach versuchen, mit dem, was mir hier so zur Verfügung steht, einfach mehr darüber rauszufinden. Und um viel mehr geht es dabei eigentlich gar nicht. Also ich bin auch dadurch, dass ich natürlich gerne auch darüber erzähle, was ich hier rausgefunden habe oder welche Erfahrungen ich mache, dadurch natürlich auch so ein bisschen eine Brücke in die Gesellschaft und versuche währenddessen auch so die Fragen aufzunehmen, die ja Menschen über KI haben oder an die KI haben, vielleicht auch an die Wissenschaft dazu. Und die dann vielleicht auch auf der anderen Seite wieder ja, tatsächlich dann zu befragen und da Dinge rauszufinden.
Sie haben schon gesagt, Sie wollten sich mit der Erklärbarkeit maschineller Intelligenz beschäftigen. Was genau ist denn überhaupt erklärbare maschinelle Intelligenz?
Das kommt total drauf an, wen man fragt. Also wenn Sie da eine Wissenschaftlerin fragen, die sich in dem Bereich mit Explainability beschäftigt und die vielleicht auch aus den Computerwissenschaften kommt, dann wird die Ihnen sagen, es gibt in der Wissenschaft schon relativ gute Instrumente, um herauszufinden, wie eine KI funktioniert. Also eigentlich ist das ja relativ häufig ein System, ja, was häufig auch gerne mit einer Blackbox verglichen wird. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, was in der KI selbst stattfindet, wie die zu ihren Ergebnissen kommt. Aber es gibt inzwischen ganz viele Methoden, wie man da zumindest vereinfacht so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen kann. Und wie man zum Beispiel rausfinden kann, wenn man eine Bilderkennungs-KI hat, die erkennt, ob auf einem Bild ein Hund ist oder eine Katze, wo die hinschaut, welche Bereiche für diese KI interessant sind und welche nicht. Das ist so das, was in der Wissenschaft passiert. Da gibt es also schon relativ viel. Mein Gedanke war aber, wenn man jetzt einfach jemanden auf der Straße fragt, einen Anwender, eine Anwenderin von diesen Systemen, jetzt ohne wissenschaftlichen Hintergrund, dann ist die Erklärbarkeit noch gar nicht so stark da. Da wissen tatsächlich viele Leute noch nicht, was genau passiert eigentlich in dem Moment, wo ich ein KI-System benutze, welche Daten werden da eigentlich dafür genutzt, wie wurde das System trainiert. Also es gibt da ganz viele Fragen, die ich glaube für viele Menschen gar nicht so richtig erklärbar sind.
Inwiefern ist das denn dann für den Journalismus relevant?
Aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal ist es natürlich ein Berichterstattungsgegenstand für uns. Ja, wir müssen uns mit KI auseinandersetzen. Das ist ein riesengroßer Forschungsbereich. Da passiert in der Gesellschaft total viel. Und Algorithmen und auch zum Teil KI-Algorithmen werden ja auch in unterschiedlichen Prozessen eingesetzt, um Entscheidungen zu fällen oder um Entscheidungen zu supporten. Das heißt, da spielen sie schon eine ziemlich große Rolle in einigen Bereichen. Also schon deshalb müssen wir uns als Journalisten damit auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ja ein Thema, was uns in den eigenen Prozessen natürlich beschäftigt, weil wir natürlich auch KI hier und da schon nutzen im Newsroom und darüber natürlich auch Bescheid wissen sollten.
Ja, da sprechen wir gleich noch drüber, wie das genau bei Ihnen beim Spiegel der Fall ist. Jetzt in diesem Projekt waren Sie ja sehr frei. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Ich hatte mir vorher ein bisschen was zu einem Prozess überlegt, den ich jetzt am Ende gar nicht, also Spoiler, gar nicht so richtig durchziehen konnte, einfach weil wir hier die ganze Zeit noch mehr oder weniger im Lockdown waren. Und ich hätte so gerne ein paar mehr Workshops gemacht, um wirklich mit Leuten Design Thinking zum Beispiel zu machen und zu schauen, welche konkreten Instrumente helfen uns denn dabei, künstliche Intelligenz zu verstehen. Stattdessen habe ich mich dann darauf konzentriert, die Bedürfnisse ein bisschen tiefer zu erforschen und konnte eine repräsentative Umfrage machen, eine Online-Befragung, eben zu den Fragen, die Menschen an künstliche Intelligenz haben, und kann da zumindest jetzt ein bisschen mehr darüber sagen, was so die Einstellungen sind und die Wünsche. Und darauf aufbauen kann man dann tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal auch einen Workshop machen. Das wäre ganz toll.
Das hört sich auf jeden Fall nach spannenden 3 Monaten an. Nun interessiert uns natürlich am meisten, was Sie herausgefunden haben. Wie kann man jetzt Ihrer Meinung nach maschinelle Intelligenz am besten vermitteln?
Ich glaube, wir brauchen da einen ganz, ganz breiten Ansatz. Also das ist nicht nur eine Aufgabe für den Journalismus, aber natürlich auch für die Schulen, für Weiterbildung einfach und auch für uns als Gesellschaft, uns da auch so ein bisschen selbst weiterzubilden. Denn ein ganz wichtiges Ergebnis in dieser Umfrage war, dass Menschen sich wünschen, KI im Detail zu verstehen. Also wirklich im Detail zu wissen, wie so ein System funktioniert. Ich habe da in der Umfrage mit einem Szenario gearbeitet, dass man sozusagen ja in einem Bewerbungsprozess ein Video einschicken muss, und das wird dann von einer KI analysiert. Und die sagt dann am Ende, nee, tut uns leid, die Analyse hat leider ergeben, Sie sind nicht geeignet, Sie kommen jetzt nicht in die Vorstellungsrunde. Und dann war eben die Frage, welche Fragen hat man dann? Was braucht man? Was muss man wissen, um zu verstehen, wie diese Entscheidung zustande kam? Und ich war ganz schön erstaunt, dass so viele Befragte sich gewünscht haben, ja wirklich auch im Detail zu verstehen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Denn so ganz können wir KI nicht im Detail verstehen. Und ich habe einerseits den Eindruck, wir brauchen da mehr Bildung, mehr Literacy, um ja selber auch ja eine gute Haltung dazu zu finden und zu wissen, okay, was können wir erwarten, was können wir nicht erwarten. Aber es ist auch total spannend. Das zeigt auch, dass wir von einer Maschine einfach viel mehr wissen wollen als von einem anderen Menschen. Nehmen wir jetzt mal an, da würde ein Mensch diese Entscheidung treffen und würde sagen, ich habe dir hier die 5 besten Bewerber rausgesucht. Da würden wir dann ja auch nicht 3 Tage lang befragen, wie dessen Hintergrund ist, warum er das jetzt gemacht hat. Wir würden auch nicht die ganze Liste nochmal mit dem durchgehen. Ja, wir hätten Vertrauen wahrscheinlich, wenn wir diese Person kennen. Wir hätten auch eine Intuition. Das wäre ja auch ein Mensch, so wie wir. Und das ist ganz, ganz interessant, dass wir eben zu künstlicher Intelligenz, zu Maschinen ein ganz anderes Verhältnis haben. Und ich glaube, da wäre es manchmal gut, wenn wir auch mehr und mehr ein bisschen ein Bauchgefühl entwickeln würden, wie diese Systeme funktionieren. Aber das ist gar nicht so einfach für dich.
Sie werden ja demnächst selbst in die Forschung gehen. Möchten Sie dann noch weiter anknüpfen oder widmen Sie sich dann anderen Themen?
Ich denke beides. Also mein Arbeitsschwerpunkt liegt zwar ein bisschen woanders, aber auch im digitalen Journalismus, auch im Datenjournalismus. Und eben da wir künstliche Intelligenz einsetzen und ja auch in der Redaktion erklären müssen, was die Systeme tun, wäre das auf jeden Fall ein gutes Forschungsfeld. Vielleicht nochmal zusammen mit Psychologen, vielleicht auch mit Philosophen. Also ist auch so ein Thema, was man am allerbesten interdisziplinär sich anschauen müsste.
Wer die öffentliche Vorstellung der Ergebnisse am 24. Juni verpasst hat, kann sich den Vortrag auch nachträglich auf YouTube angucken. Bevor wir gleich über die aktuelle Nutzung von KI im Journalismus sprechen, hören wir den Song Break Free von Terrence Southern. Terrence Southern hat den Songtext geschrieben und eingesungen. Den Rest hat ebenfalls eine KI übernommen. I wish I could see beyond what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we are, there's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm beyond what I can smell. I wish I could
Micro Europa.
Micro Europa.
Das war Taryn Souther mit Break Free. Bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle, geht es heute um das Thema künstliche Intelligenz im Journalismus. Ich bin Mara Kasten und zu Gast bei uns ist die Journalistin Christina Emmer. Frau Emmer, wie finden Sie eigentlich diese Songs, die mit Hilfe von KI produziert werden?
Ich habe da gerade auch lange drüber nachgedacht beim Hören. Mein erster Eindruck war bei beiden so, das passt ja total gut in den Stil, den man so erwartet. Also irgendwie, man merkt, dass da Dinge benutzt werden, die es schon gibt. Also man ist auch nicht wirklich viel Überraschendes dabei tatsächlich. Also irgendwie bewegt sich das so innerhalb eines Spektrums. Aber trotzdem, ja, finde ich, jetzt kann man auch nicht ganz klar sagen, das ist keine Kunst. Also so, was ist es eigentlich? Ich finde die Frage unglaublich spannend, weil wir auch da wieder zurückkommen zur Frage, wie wichtig ist uns eigentlich, dass ein Mensch involviert ist in einen Prozess? Also man kann, glaube ich, so, wenn eine KI einen Song schreibt und einfach Dinge kombiniert, die schon woanders schon mal da waren, ja, kann man ihr, glaube ich, jetzt gar nicht so wirklich vorwerfen, dass sie nicht künstlerisch tätig wäre. Bei einem Menschen wären wir da eigentlich auch schon ganz, ganz gnädig, glaube ich. Aber tatsächlich ist es vielleicht doch wichtiger, dass da jemand gesessen hat und wirklich dabei war, die Musik selbst geschrieben hat, dass der das gefühlt hat, dass da einfach was Menschliches drinsteckt.
Ja, kommen wir zurück zum Journalismus. Die Universität Düsseldorf hat im Dezember 2020 eine Umfrage zum Thema künstliche Intelligenz im Journalismus durchgeführt. Und bei diesem Meinungsmonitor ist herausgekommen, dass etwa jeder fünfte Befragte für den Einsatz von KI in den Medien ist. Welche Vorteile von KI sehen Sie konkret für den Journalismus?
Das ist ein lustiges Ergebnis tatsächlich, weil ich sagen würde, dass in den allermeisten Redaktionen schon KI benutzt wird. Aber wenn man natürlich die Leute auf der Straße so grundsätzlich fragt, hat, glaube ich, jeder eher im Kopf, dass da ja irgendwelche KI-Systeme die Texte schreiben würden und nicht mehr recherchiert wird und niemand mehr drüber liest. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir in der Praxis machen. Also wir benutzen KI-Werkzeuge an ganz vielen kleinen unterschiedlichen Stellen, immer für einzelne Prozesse, zum Beispiel um das Archiv besser durchsuchbar zu machen, damit da jeweils Text dran stehen, damit das gut verschlagwortet ist und damit man Inhalte besser wiederfinden kann. Wir benutzen KI unter anderem im Bereich Speech-to-Text. Das ist ja etwas, was alle Journalisten kennen, jedenfalls die, die jetzt schon ein bisschen länger Journalismus machen. Weil man früher ja immer, wenn man ein Interview gemacht hatte, mit einer Tonbandaufnahme zurückkam und die musste man erstmal abtippen. Und das dauert ja wahnsinnig lange. Selbst mit 10-Finger-System schnell schreiben, dauert es wahnsinnig lange. Und inzwischen kann man natürlich das ganz einfach an eine KI auslagern und es ist meistens ganz okay, was da als Transkript rauskommt. Man braucht es ja auch gar nicht perfekt, denn man überarbeitet es ja sowieso nochmal. Das heißt, auch an der Stelle können wir die Werkzeuge benutzen. Wir machen personalisierte Artikelvorschläge, die auf dem basieren, was man schon gelesen hat. Auch das ist KI unterstützt. Also so, ja, wenn man mal schaut in der journalistischen Recherche, in der Produktion und auch in der Distribution, gibt es hier und da schon Bereiche, wo KI sehr häufig eingesetzt wird.
Ja, also vor allem Routineaufgaben. Oftmals werden gerade algorithmischen Entscheidungssystemen ja auch unfaire Entscheidungen vorgeworfen. Inwiefern kann man denn künstliche Intelligenz auch nutzen, um beispielsweise Vorurteile im Journalismus zu vermeiden?
Also man kann zum Beispiel künstliche Intelligenz nutzen, um zu analysieren, inwieweit wir eigentlich bestimmte Gruppen in der Gesellschaft gut abbilden. Oder auch ganz einfach die Frage, sind Männer und Frauen gleichermaßen repräsentiert? Und vielleicht sogar auch, das wäre natürlich ideal, auch Menschen, die sich eben keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen können. Und dafür benutzen Newsrooms auch schon KI-Systeme, um eben ihre Inhalte zu analysieren und um dann jeweils zuzuordnen, inwiefern ging es denn hier eigentlich um einen Mann, um eine Frau oder um bestimmte Gruppen, gesellschaftliche Gruppen. Und so kann man auch viel sichtbar machen. Also KI kann auch tatsächlich gut genutzt werden, um den Bias, den es in der Gesellschaft gibt, deutlich zu machen, sodass wir dagegen anarbeiten können. Und das finde ich auch grundsätzlich einen Punkt bei künstlicher Intelligenz, dass natürlich eben da eine Diskriminierung passieren kann, aber die basiert in den allermeisten Fällen auf Trainingsdaten, die aus der Gesellschaft kommen und die eben auch ja, dahingehend schon verzerrt sind. Das heißt, da setzen sich meistens ja, tatsächlich die Verhältnisse fort, die wir schon haben, und an denen müssten wir eigentlich was tun. Das heißt, wann immer wir feststellen, dass eine KI diskriminiert, müssen wir uns eigentlich alle fragen, wie können wir denn die Gesellschaft an der Stelle so besser machen, dass das, was bei der KI ankommt, schon gar nicht mehr verzerrt ist. Das wäre eigentlich eine Lösung, aber also ist nicht nur die Technik, die das lösen muss, sondern vielleicht tatsächlich auch die Gesellschaft insgesamt.
Künstliche Intelligenz hat natürlich auch Nachteile, wie sehr viele Technologien. Wenn wir jetzt speziell an den Journalismus denken, wo müssen wir da aufpassen?
Ich denke, wir müssen vor allen Dingen da aufpassen, wo wir wissen, dass künstliche Intelligenz ja aus dem schöpft, womit wir sie gefüttert haben. Das heißt, immer wieder reflektieren, wenn wir zum Beispiel eine generative künstliche Intelligenz nutzen würden, die dann beispielsweise Textvorschläge macht oder so. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass die eigenständig veröffentlichen soll. Also da hätte ich immer gerne noch unbedingt einen Menschen sozusagen im Loop bei den allermeisten Themen. Aber auch da kann natürlich die KI nur das neu kombinieren, auf das zurückgreifen, womit wir ja, sie gefüttert haben. Und da müssen wir total aufpassen, dass wir nicht das reproduzieren, was wir schon haben. Es gilt eigentlich im Grundsatz auch immer für alle Bereiche bei der KI, dass man ja auch immer sagen muss, wo soll denn die KI eigentlich hinarbeiten? Was ist das Ziel? Was wünschen wir uns von ihr? Und wie wollen wir denn eigentlich unsere Berichterstattung insgesamt machen? Weil tatsächlich, wenn man einfach nur die KI darauf ansetzt, dann wird sie das nehmen, was es schon gibt. Ja.
Wir haben auch schon über Personalisierung gesprochen. Sehen Sie da auch Gefahren, wenn wir nur noch das lesen, was uns von der KI vorgeschlagen wird?
Das kommt darauf an, wie man die KI programmiert, ehrlich gesagt, und wie man sie trainiert. Weil man könnte ja auch einer KI sagen, schlag bitte zwei Dinge vor aus dem Bereich, den man schon kennt, und zwei ganz neue aus anderen Bereichen. Und da wären wir dann ja herausgefordert. Wir würden unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen können. Aber tatsächlich, ja, also Ihre Frage bezieht sich ja auch auf tatsächlich den momentan ja, tatsächlich relativ häufigen Anwendungsfall, dass dann immer wieder das Gleiche vorgeschlagen wird. Das kennen wir auch von sozialen Netzwerken, weil da natürlich das Ziel ist, auch uns einfach auf den Netzwerken zu halten, auf den Plattformen, damit wir da möglichst viel Zeit verbringen. Und nicht alle lassen sich ja total gern immer wieder überraschen. Aber das fände ich tatsächlich persönlich auch den viel spannenderen Anwendungsfall.
Während meiner Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich auch auf eine Studie der LMU München gestoßen. Da waren die Ergebnisse, dass Menschen kaum unterscheiden können, ob eine Nachricht von einem Computer oder von einem Journalisten geschrieben wurde. MSN, der Nachrichtendienst von Microsoft, nutzt KI auch bereits für einfache computergeschriebene Nachrichten, zum Beispiel über das Wetter oder Börsenergebnisse. Frau Emmer, wie wird KI aktuell beim Spiegel genutzt?
Also in diesem Bereich tatsächlich noch nicht. In dem Bereich benutzen wir zwar Algorithmen, aber keine lernenden Algorithmen, also keine KI. Was wir machen zum Beispiel ist, dass wir nach den Landtagswahlen in diesem Jahr automatisiert Artikel veröffentlicht haben für die Ergebnisse in einzelnen Wahlkreisen, wo dann auch automatisiert jeweils Grafiken drin waren, die nochmal gezeigt haben, wie das Ergebnis ausgefallen ist, und der Text hat es eben beschrieben. Und das haben wir aber eigentlich ganz schlicht und einfach programmiert, in dem Sinne, das ist wie ein Lückentext. Ja. Da hat man dann quasi bestimmte Textabschnitte, die man vordefiniert. Und dann sagt man, ah, okay, wenn der Abschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten sehr, sehr groß ist, dann schreib bitte deutlicher Sieg. Und wenn er etwas kleiner ist, dann schreib bitte was anderes. Also da ist wirklich alles vorformuliert, weil wir da auch auf Nummer sicher gehen müssen. In der Politikberichterstattung ist es ja schon auch immer wichtig, mit welcher Farbe wir da etwas beschreiben, und das kann sehr schnell in einem sehr kritischen Bereich für uns dann auch schwierig werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu halten, in welchem Bereich passiert das. Also Sie haben gerade Wetter angesprochen, da würde ich auch sagen Wetter, Sportergebnisse vielleicht auch, wenn man die quasi über eine KI in einen guten Text umwandeln kann, dann kann das schon erstmal ein Mehrwert sein. Aber auch beim Sport gab es schon mal einen Fall, wo einfach ein Datenpunkt nicht stimmte. Also da hat einfach jemand rund ums Spiel, ich glaube, eine rote Karte falsch eingegeben oder das Ergebnis war am Ende falsch. Und das hat Menschen ganz schön aufgeregt. Und tatsächlich geht da dann natürlich Vertrauen verloren, wenn wir das nicht gut kennzeichnen. Also da wäre ich tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig. Und dass Menschen das nicht unterscheiden können, ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wie kreativ dann auch der Journalismus ist, mit dem man das vergleicht. Also wenn wir tatsächlich so schreiben, wie auch eine KI schreiben kann, dann sollten wir aber vielleicht auch überlegen, ob wir das nicht vielleicht doch noch ein bisschen schlauer und kreativer machen können.
Worauf achten Sie denn dann bei den KI-Anwendungen, die Sie nutzen? Gibt es da bestimmte Kriterien?
Also man sollte schon natürlich in der Lage sein, einigermaßen zu verstehen, auf welchen Daten dieses System trainiert wurde, wie es grundsätzlich funktioniert, was so auch seine Zielfunktion ist, also was sind die Vorgaben, die es hat, was ist das Ziel. Und dann ist einfach wichtig, da wir keine eigene Abteilung haben, die das programmieren kann, wie, glaube ich, ganz, ganz viele Redaktionen. Ich kenne nur wenige, die da auch eigene Spezialisten haben. Da müssen wir halt eng mit den Anbietern zusammenarbeiten, die das programmieren. Und da ist es einfach immer wichtig, dass man da sehr stark im Austausch ist und dass man immer wieder sich Fälle anschaut und dass man auch erstmal experimentieren kann. So, für welchen Bereich hilft uns das eigentlich wirklich weiter? Weil jetzt gerade ist wahnsinnig viel auf dem Markt. Es wird auch einem sehr, sehr viel angeboten. Und man muss dann immer erstmal gucken, wo bringt es eigentlich wirklich was.
Da wird es sicherlich noch sehr viele spannende Entwicklungen geben. Deswegen sprechen wir gleich über die Zukunft des Journalismus. Davor hören wir den Song Drowned in the Sun, zu Deutsch In der Sonne ertrunken. Wer kommt auf so einen Titel, fragt ihr euch vielleicht. Das war die Google-KI Magenta. Sie hat dafür alte Nirvana-Songs genutzt. Ja, richtig, Nirvana. Lediglich der Gesang soll menschlich sein. Das war natürlich nicht Kurt Cobain, sondern Eric Hogan. Hogan ist der Frontmann der Nirvana-Tribute-Band Nevermind.
Still got some pain, but it's over.
Das war Drowned in the Sun, ein Song, den eine KI auf Basis alter Nirvana-Songs entwickelt hat. Wir sind immer noch bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Künstliche Intelligenz im Journalismus. Dafür spreche ich mit Journalistin Christina Elmer. Wir haben jetzt schon über computergenerierte Nachrichten ein bisschen gesprochen. Diese Texte und Grafiken, die mit Hilfe von KI erstellt werden, müssen jedoch aktuell nicht gekennzeichnet werden. Wenn wir jetzt daran denken, dass KI in Zukunft flächendeckend höchstwahrscheinlich eingesetzt wird, könnte das ja schon problematisch werden. Wie stehen Sie denn zur Regulierung künstlicher Intelligenz?
Also den Vorschlag, den es da jetzt gerade gibt von der EU-Kommission und der, ich glaube, im April veröffentlicht wurde, der ist ein total guter erster Schritt in diese Richtung. Ich finde es auch toll, dass wir das sozusagen aus Europa heraus jetzt versuchen zu regeln. Und da ist ja auch sehr schön erstmal definiert, dass es unterschiedliche Bereiche geben soll, je nach Kritikalität. Das heißt, wir haben einen Hochrisikobereich, zum Beispiel KI in der Bildung oder in Bewerbungsverfahren, die sehr klar auch gekennzeichnet sein muss und die sich auch verständlich machen muss, dass auch wirklich ein Anwender, eine Anwenderin weiß, womit er oder sie es da zu tun hat. Und ansonsten, genau, ist es, glaube ich, ganz, ganz gut erstmal als erster Schritt, aber definitiv noch nicht so stark ausdifferenziert und ausformuliert, dass man damit jetzt sofort loslegen könnte. Aber da würde ich jetzt einfach mal das Verfahren abwarten, was da noch passiert. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr guter Schritt in diese Richtung, zumal, das war auch bei mir ein Ergebnis in dieser Befragung, einfach die strenge Kontrolle, die Regulation, das haben sich einfach die allermeisten Befragten auch gewünscht.
Denken Sie dann, dass ein ethisches Label für Transparenz und auch Vertrauen in den Journalismus sinnvoll wäre?
Na, ich glaube, eigentlich wäre noch besser, wenn wir quasi aus dem Journalismus heraus transparent kennzeichnen würden, wie ist ein Beitrag entstanden. Es gibt ja solche Modelle auch schon, zum Beispiel bei Zeit Online habe ich das häufiger gesehen, dass die unter ihre Artikel auch schreiben, wie sie recherchiert haben, wie aufwendig das war, mit wem gesprochen wurde, welche Quellen einbezogen wurden. Und wenn man so eine Transparenz tatsächlich einfach standardmäßig bei allem, was wir so produzieren, herstellen würde, dann kann da ja auch mal drinstehen, dieser Text wurde auf Basis von beispielsweise öffentlichen Wahldaten vom Bundeswahlleiter, aber eben von einer KI geschrieben. Und das wäre damit dann zumindest erklärt, wie das zustande gekommen ist. So könnte ich es mir ganz gut vorstellen. Bei einem Label bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil ich mich dann frage, ja, wer vergibt denn das eigentlich und nach welchen Kriterien? Und da würde ich gerne so Medien doch noch ein bisschen mehr Spielraum auch geben.
Gibt es denn etwas, das wir als Bürgerinnen und Bürger selbst tun können?
Auch wir können auf jeden Fall uns aufschlauen. Also es gibt, das habe ich jetzt wirklich in den 3 Monaten auch gemerkt, wie viele unterschiedliche Informationsangebote es schon so gibt zu KI. Also tatsächlich jetzt nicht nur vom Cyber Valley, die machen auch hier ganz viel, aber eben auch ja von Medien zum Beispiel, auch für unterschiedliche Altersgruppen. Und dass man einfach mal darüber anfängt, ins Gespräch zu kommen und zu verstehen, wo steckt eigentlich überall KI drin? Ja, was passiert da mit meinen Daten? Wer hat das System eigentlich, warum jetzt so aufgesetzt, wie es da steht? Und inwiefern kann ich mich auch dazu verhalten? Ich glaube, dieses Bewusste, einfach nicht alles irgendwie nutzen, sondern immer zu überlegen, bringt mir das jetzt eigentlich gerade wirklich was? Oder wird da gerade meine Aufmerksamkeit verkauft? Und ich habe eigentlich gar nicht so viel davon. Also wenn ich mich so, ich habe meinen Social-Media-Konsum zum Beispiel auch sehr beschränkt auf dem Handy. Also da gibt es halt nur 10 Minuten für Facebook zum Beispiel am Tag, weil ansonsten ich da auch zu viel Zeit verbringe. Und ich glaube, einfach so mal zu überlegen, wie viel Zeit möchte man denn eigentlich mit bestimmten Anwendungen tatsächlich verbringen, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz.
In China zum Beispiel können Computer nicht nur Nachrichten schreiben, dort gibt es sogar einen virtuellen Nachrichtensprecher. Ist das für Sie presseethisch vertretbar?
Auch wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer das verstehen, dass das kein echter Mensch ist, fände ich das absolut in Ordnung. Also synthetische Medien, damit experimentieren ja auch Medien in Deutschland bereits. Und ich glaube, Also gerade was zum Beispiel Stimmen angeht, dass Beiträge ja auch automatisiert, dass es dann Text-to-Speech automatisiert vorgelesen werden können von so einer Alexa-artigen Stimme. Das ist ja inzwischen auch schon relativ gut gelernt. Also ich glaube, wichtig ist wirklich, versteht man, was da passiert und fühlt es sich nicht irgendwie zu creepy an. Weil ich glaube, die Entwicklung synthetischer, zum Beispiel eben Nachrichtensprecher, da war eben auch immer ein Punkt, wenn die zu menschenähnlich sind, dann ist es auch oft schwierig, weil dann ja kommt man so ein bisschen durcheinander. Man versteht nicht so ganz, wer spricht da mit einem. Aber wenn das ein menschenähnlicher Roboter sozusagen ist, den man aber klar als solchen erkennen kann, war da jetzt nicht so ein großes Problem. Also ich finde tatsächlich, die Frage ist immer, ist es transparent, ist es nachvollziehbar? Und dann klar, wenn das eine gute Möglichkeit ist, sozusagen Nachrichten anzubieten und wenn Menschen das so schätzen, dann finde ich das erstmal gut.
Wir sind jetzt ja hier beim Hörfunk und beim SWR gibt es auch schon Versuche. Könnten Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft auch Radiosendungen gibt, die von der KI moderiert werden?
Also vorstellen kann ich mir das definitiv. Das ist auch immer die Frage, was wird da moderiert, was wird da vorgelesen? Also eine Gesprächssendung, damit hätte ich wirklich meine Probleme, weil da möchte ich gerne, dass Menschen miteinander sprechen und dass da irgendwie ein Dialog ist, dass man aufeinander eingehen kann und so und dass da auch Humor im Spiel ist. Und ich glaube, da kenne ich jetzt zumindest noch keine wirklich gute KI in dem Bereich. Aber klar, dass mir jemand sozusagen die Nachrichten oder das Wetter vorliest, der kein Mensch ist, das fände ich jetzt weniger schlimm, tatsächlich.
Im 21. Jahrhundert ist der Journalismus natürlich sehr wichtig. Es gibt jedoch auch immer wieder Befürchtungen, dass die KI zum Jobkiller wird. Da könnte ich jetzt provokant fragen, hat der Journalismus überhaupt eine Zukunft, wenn wir KI haben, die kostengünstig Nachrichten schreibt und sogar moderieren kann?
Auf jeden Fall. Also das, was Journalisten können, was KI noch überhaupt nicht gut kann, und ich glaube auch tatsächlich, da wird immer eine Lücke bleiben, das ist dieses kreativ neue Fragen finden, die richtigen Fragen auch stellen im persönlichen Gespräch, in der persönlichen Beobachtung, wenn wir Reportagen schreiben zum Beispiel und eben dann vor Ort sind. Aber eben auch die Frage, wie sieht eigentlich ein kreativer Texteinstieg aus, der den Ton, die Färbung so gut aufnimmt. Ich glaube, auch da wird sich natürlich noch einiges entwickeln. Vermutlich können wir uns jetzt auch vieles noch nicht vorstellen. Deswegen sage ich das mal so unter Vorbehalt. Aber alles, was ich jetzt so sehe in der Entwicklung von Sprachassistenz in dem Bereich, reicht einfach noch überhaupt nicht an das heran, was wir eben mit einer guten Sprache sozusagen leisten können. Und hinzu kommt aber auch noch die inhaltliche Ebene. Also wirklich das miteinander zu verknüpfen, was auch wirklich in dem Kontext gerade relevant ist, und dann aber auch noch eine neue, überraschende Frage zu stellen. Und ich glaube, Journalismus ist ja sowieso auch jetzt gerade so sehr stark im Wandel und geht immer stärker in diese nutzerzentrierte Richtung. Zumindest ist das so das, was ich aus den Redaktionen erlebe. Das heißt, man macht sich viel mehr Gedanken darüber, wie die eigene Arbeit rezipiert wird. Also wer ist das eigentlich, der diese Radiosendung hört? Sitzen die Personen gerade zu Hause oder sind sie unterwegs? Haben sie viel Zeit? Was brauchen sie eigentlich für ein Format an der Stelle? Also was würde ihnen wirklich helfen, um ihre Bedürfnisse an der Stelle auch wirklich gut zu befriedigen? Und das ist natürlich etwas, was ganz viel mit Empathie zu tun hat. Also wenn wir guten Journalismus machen, dann muss der immer auch mitdenken, was auf der anderen Seite los ist. Und da sehe ich tatsächlich die KI so gar nicht.
Sie werden ja ab kommendem Wintersemester als Professorin arbeiten. Was genau haben Sie denn da mit Ihren Studentinnen und Studenten vor?
Also auf jeden Fall ganz viel ausprobieren auch, weil dieses nutzerzentrierte Weiterentwickeln vom Journalismus hat auch immer was damit zu tun, neue Formate zu finden für bestimmte Zielgruppen und zu untersuchen, inwiefern die wirklich dazu geeignet sind, Informationen zu transportieren an der Stelle, beziehungsweise ja, oder zu unterhalten, kann ja auch ein Ziel sein an der Stelle. Das heißt, da werden wir uns sicherlich ganz viel Neues auch anschauen. Und die beiden Bereiche, die sozusagen bei der Professur so im Zentrum stehen, ist einmal der Datenjournalismus. Das heißt, da auch noch weiter zu vertiefen, mehr Tools zu vermitteln, aber auch Programmiersprachen. Also dass da einfach noch ein bisschen mehr Grundlagenwissen so in die Breite der Journalistenausbildung geht. Und im Bereich digitaler Journalismus ja auf jeden Fall die Online-Veröffentlichung ja sozusagen nochmal nach vorne treiben und da schauen, dass wir das auf eine Art und Weise machen, ja, wie es auch wirklich bei den Leuten ankommt. Und ich glaube, dieses Wissen, wie man eigentlich ein gutes Format entwickelt, das hilft einem auch beim täglichen Arbeiten total, weil man immer wieder auch diesen Gedanken hat, na, jetzt schreibe ich das Thema auf, aber für wen mache ich das eigentlich? In welcher Situation, mit welchem Vorwissen und wie kann ich das auf den Weg bringen? Und ich glaube, das wird auf jeden Fall etwas sein, was man dann danach auch eigentlich in jedem journalistischen Berufsfeld nutzen kann.
Gibt es denn etwas, das Sie sonst noch Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten empfehlen würden, jetzt im Hinblick auf die Zukunft?
Also ich empfehle immer gerne die Standbein-Spielbein-Theorie sozusagen. Also sich wirklich auch im Journalismus auszuprobieren, aber gleichzeitig auch ja wirklich auch in nachrichtlichen Formaten zu arbeiten. Also wirklich diese Erfahrung zu gewinnen, sei es jetzt in einer Online-Redaktion zum Beispiel oder eben, das kann auch im Rundfunk natürlich sein oder bei einer Fernsehnachrichtensendung oder ne, in den Bereichen, wo man einfach ganz viele unterschiedliche Themen kennenlernt und die dann auch auch begleiten kann bis zur Veröffentlichung, also da einfach die Erfahrungen zu sammeln und auf der anderen Seite aber auch immer offen zu bleiben für diese Neuentwicklung. Vielleicht mal zu überlegen, ob man einen eigenen Newsletter aufsetzen will und einfach mal schauen, wie der sich so entwickelt, für wen man schreibt, wie man den aufsetzen kann. Also da wirklich auch ins Explorieren zu kommen und ins Experimentieren, weil man darüber am meisten lernt, über seine Leserinnen und Leser, Nutzerinnen und Nutzer, aber auch über die Inhalte, mit denen man arbeitet. Und das ist, glaube ich, immer ein guter Tipp. Also ja, klar, ist natürlich auch wichtig, dass man am Ende im Beruf sozusagen irgendwie in einem Job steckt, der einem auch Perspektiven eröffnet und auch wirklich langfristig für einen gut ist. Und trotzdem würde ich mir immer noch ein bisschen Zeit frei halten für irgendwas Verrücktes, weil das kann man am Ende sowieso immer gut brauchen.
Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, was noch alles kommen wird. Aber gibt es etwas, das Sie sich konkret für den Journalismus in der Zukunft wünschen würden?
Also dieses Nutzerzentrierte ist tatsächlich mir ein großes Anliegen, dass wir uns einfach noch mehr Gedanken darüber machen, in welchen konkreten Situationen was gebraucht wird und dass wir auch das bereitstellen. Also diese flexiblen Formate dann vielleicht auch wirklich erstellen, weil tatsächlich ist das, was wir im Moment ja so aus den Massenmedien heraus so versenden sozusagen, ja auf eine sehr, sehr breite Leserschaft, Zuhörerschaft ausgerichtet. Und da können wir, glaube ich, noch viel spezifischer werden, um eben im Leben unserer Leserinnen und Leser noch viel relevanter zu werden auch. Und ich glaube, dahingehend würde ich mir echt wünschen, dass wir noch mehr auch in die Nischen hineingehen, vielleicht besondere Produkte noch entwickeln, die einfach nicht für alle gleichermaßen attraktiv sein müssen, sondern auch wirklich dann für einzelne Gruppen sehr, sehr attraktiv sind, sodass wir die auch stärker an uns binden können oder dass die einfach ein großes Vertrauen auch zu uns gewinnen können.
Das hört sich gut an. Zum Abschluss hören wir den Song Beautiful the World von Uncanny Valley. Der Song hat beim ersten AI Song Contest 2020 gewonnen. AI ist Englisch für KI und der AI Song Contest ist vom Eurovision Song Contest inspiriert. Die Teams haben die Songs auf Grundlage von bestehenden und neu kreierten Daten erschaffen. Open up the heart, I ain't scared no more.
The music of the earth has arrived.
Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute ging es um das Thema Künstliche Intelligenz im Journalismus. Bei mir zu Gast war Christina Elmer, stellvertretende Entwicklungschefin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und die erste Teilnehmerin des Journalist-in-Residence-Programms im Tübinger Cyber Valley. Und dann ab dem Wintersemester Professorin für digitalen Journalismus und Datenjournalismus an der TU Dortmund. Frau Elmer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Vielen, vielen Dank für die Fragen.
Sehr gerne. An den Rednern saß heute Rebecca Rölz und für die Redaktion war Ulrich Hegele verantwortlich. Diese und alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören im Archiv auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Aus dem Studio verabschiedet sich Mara Kasten. Bis bald. Thank you.